Ja, danke für die tolle Vorlage, auch von Michaela. Ein jeder habe die Erkenntnis, die Gott uns gegeben hat. Und durch diese Erkenntnis, die dann zusammenkommt, wird das Bild vollkommener. Und danke, Annette, das war eine super Vorlage. Das ist nämlich meine Predigt heute. Halleluja. Das hatte mich so angesprochen, auch Freitag. Das ist doch so eine Hoffnung. Die Geburt steht kurz bevor. Und ja, das ist so, ich kenne ja Jesus von klein auf, ja. Über 60 Jahre folge ich ihm nach. Und da kommen ganz viele Gedanken und da kommt immer, und ich bin so jemand, ich bin so wissbegierig, war ich von klein auf. Ich wollte es immer ganz genau wissen, ja. Und dann war bei mir auch die Frage, Herr, also 60 Jahre, man geht immer nur durch Leid. Ich werde immer nur geschlagen, kennst du was? Da gibt's Höhen und da gibt's Tiefen, aber im Grunde genommen fühlst du dich doch immer wieder, wann habe ich es denn endlich geschafft, kennst du das? Und das war so bei mir so die Frage, Herr, also wozu immer diese Züchtigung, warum immer und immer wieder, habe ich es denn endlich mal bald hinter mir? Habe ich es denn endlich mal bald geschafft? Und da war so diese Frage, warum diese ganze Läuterung? Also komme ich mal raus aus dem Feuer? Ich meine, auch die drei Freunde von Daniel, die kamen doch endlich mal raus aus dem Feuer, oder? Die waren doch nicht ständig in diesem Ofen drin, sondern die kamen hier raus und die wurden dann auch zu Ehren gebracht. So, und diese Fragen, die sind dann so da. Und dann spricht natürlich auch der Heilige Geist und gibt mir dann auch gestern, ich kriege das immer so beim Putzen, deshalb putze ich halt samstags immer, da kriege ich so meine Botschaften. Und dann sagt dann der Herr, ja, diese Prüfungen müssen sein, damit das Echte offenbar wird. Ja, wir sind so gestrickt, wenn es uns zu gut geht, dann vergessen wir das Gute Gottes. Und wenn du das siehst, so in der Bibel, du musst mal im Alten Testament lesen, wie oft Israel abgefallen ist. Die Könige, wenn die auf der Höhe waren und haben ganz viel Land eingenommen und es ging denen gut, dann fielen sie von Gott ab. Ja? Das, so ist der Mensch irgendwie gestrickt, ne? Und da muss er immer wieder kommen und uns zurückholen, auf den Weg zurückbringen. Und da gibt's meistens Schläge, weil wir in unseren Gedanken noch sind. Und das ist, was so im letzten halben Jahr bei mir so ganz groß wurde. Meine Gedanken, sagt der Herr, sind höher als eure Gedanken. Meine Wege sind höher als eure Wege. Und ihr müsst lernen, in meine Gedanken zu kommen, sagt der Herr. Kommt raus aus euren Gedanken. Ihr seid alle noch in Babylon, ihr seid alle verstrickt im Weltsystem. Kommt raus aus diesen Gedanken, kommt hinein in die Gedanken Gottes. Ja, und dafür braucht es das Wasserbad des Wortes. Das holt uns raus aus den Gedanken dieser Welt. Deshalb müssen wir das Wort Gottes lesen. Als Josua diese Gemeinde übernehmen sollte, da stand vor ihm der Herr Scharen. Und was kriegt er für eine Strategie? Lies das Wort, murmle es vor dich her, sag das Wort, bekenne es Tag und Nacht. Lass es nicht von deinem Herzen, lass es nicht von deinem Mund, sondern das Wort ist die Wahrheit. Das Wort ist der Hammer, der Felsen zerbricht. Und das Wort ist Jesus, stell dir mal vor. Und er ist in dir. Er ist die Hoffnung unserer Herrlichkeit. Und durch Prüfungen, wo wir alle durchgehen, kommt Bewährung. Ja, Jakobus 1 lesen wir nochmal. Jakobus 1, 2 bis 4. Da steht das so schön geschrieben, dass wir durch diese Bewährung durch müssen. Wo habe ich denn da hinten? Meine Brüder, Vers 2, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Da muss man sich aber auch drüber, ne, muss man sich zwingen, jetzt soll ich mich darüber freuen. Es ist Bedrängnis, ich werde geschlagen. Haha, Halleluja, Dank auch schön. Und da kommt die Freude nicht so wirklich auf, ne? Das ist dann wirklich ein Lobpreisopfer. Da sollst du dich auch noch freuen, sollst eine Anfechtungsparty feiern. Oh, Karabandara, Saraguandara, Takaradia. Vielleicht sollten wir hier öfters Anfechtungsparty feiern. Also das ist so, wo ich jedes Mal denke, yo, Herr, die Freude kommt ja auch von dir, weil die kommt nicht aus mir, wenn ich in diesen Prüfungen bin. Da kommt die Freude einfach nicht hoch. Die kommt einfach nicht. Ne? Das ist so, und da ist Gott sei Dank der Heilige Geist auch da, durch Ächzen und Stöhnen. Oh, also das ist nicht gerade eine Freude. Und ich sag dann auch nicht, danke, dass ich schon wieder geschlagen werde. Danke, dass ich schon wieder so eine Prüfung habe. Danke für das Feuer. Halleluja. Und weißt, ich bin so ein Mensch, ich kann aus meinem Herzen keine Mördergrube machen. Also ich rede ziemlich hart oft mit Gott. Aber er kennt mich. Und er weiß, dass ich einfach nur, ich sage, wie ich denke, ich sage, wie ich bin, und ich bin kein Heuchler. Das weiß er. Halleluja. Und du kennst auch mich, oder? Und du weißt, ah, wenn Karin mit so einer Miene kommt, lass uns lieber in Ruhe. Wir sind Menschen. Wir sind immer noch Menschen. Ja? Gott war, Jesus war Gott. Der hat immer gute Laune. Stell dir mal vor. Gott war Gott. Jesus war ganz Gott und ganz Mensch. Und trotz alledem, selbst als er geschlagen wurde, er konnte vergeben. Wir sind Menschen. Bei uns ist das, wir brauchen erstmal wirklich Hilfe. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns durch sowas hindurchträgt. Wir werden alle gezüchtigt und wir werden alle abgelehnt. Da gehen alle Menschen durch. Da ist keiner, der sagt, Mann, ist das toll, dich zu sehen, jetzt wo du Christ bist. Sondern in der Familie, wo alle nicht Christen sind, da sagst du, also eigentlich kannst du raus aus meiner Familie. Mit dir kann ich überhaupt nichts mehr anfangen. Ja? So eigentlich hat jeder eine Ablehnung. Und diese Ablehnung, die ist dafür da, dass du lernst, bei Jesus dich anzulehnen. Er ist der Einzige, der dir das gibt, was du brauchst. Das kann dir kein Ehemann geben, das kann dir keine gute Freundin geben. Da ist nur Jesus und Jesus allein. Ja? Und da bringt er uns durch. Und wenn man das Hohelied durchliest, da ist die Braut, die ja erstmal, boah, die sieht den Bräutigam hüpfen über die Berge. Und da pocht alles und dann, oh, da lernt sie ihn kennen. Und dann lernt sie ihn lieben und sieht ihn. Und dann klopft er an. Und das Herz geht schneller. Und dann ist er plötzlich weg. Und die Braut, die geht durch Prüfungen und wird in der Stadt geschlagen. So, und dann sagt die Braut, weil die ist schon so in so einem religiösen Ding da drin, die liegt im Bett und sie schläft schon. Und der Bräutigam klopft. Ich habe mich schon ausgezogen. Ich habe meine Füße schon gewaschen. Was sollte ich die jetzt wieder besudeln und dir die Tür aufmachen? Weißt du, das ist so ein religiöser Dödel-Dödel-Ödel. Ne? Wir sind gar nicht mehr so begeistert und uns geht's doch gerade so gut. Ich bin gerade hier am Schlafen. Ich habe gerade meine Wonne hier in meinem Bett. Warum soll ich jetzt auch noch die Tür aufmachen? Und so kommt dann jeder in so eine Phase hinein, wo wir eigentlich merken, die erste Liebe ist gar nicht mehr da, oder? Die erste Liebe ist gerade weg. Und dann macht sie, dann merkt sie, oh Mann, irgendwas wallt ja doch in mir. Und dann macht sie die Tür auf und es trieft von der Salbung des Bräutigams. Aber der Bräutigam ist weg. Und dann läuft sie durch die Straßen. Und dann wird sie geschlagen. Und das ist die Prüfung, wo wir alle durchgehen. Sie wird geschlagen. Ja, das erste Mal, als sie erstmal läuft, da sind die Wächter noch für sie. Da geht es noch alles. Aber beim zweiten Mal, wo sie durch die Straßen läuft, dann wird sie von den Wächtern, und Wächter sind sogar Engel, da ist Schläge angesagt. Und durch diese Schläge wird sie wach und erkennt, Mann, ich habe ja die erste Liebe vergessen. Und dann kommt es aber wieder zurück. Habt ihr den gesehen, den meine Seele liebt? Habt ihr den gesehen? Ich möchte wieder zurück, ich will zurück zur ersten Liebe. Und dahin will uns Gott im Moment führen. Er möchte uns führen, dass unser Herz wirklich wieder, das steinerne Herz rausgeht und dieses Herz wieder fleischern wird. Und dass wir einfach nur noch eine einzige Sehnsucht haben. Mein Verlangen geht zu Jesus hin. Und es ist mir egal, was im Fernsehen kommt. Es ist mir egal, was meine Verwandten gerade sagen. Es ist mir egal, die ganzen Feiern, die gerade angesagt sind. Ich will zu Jesus! Ja, ich will Zeit mit ihm verbringen. Ich will Zeit mit ihm verbringen. Es ist mir egal, auch wenn die Kinder gerade jetzt kommen. Ich brauche meine Zeit mit Jesus. So, und deshalb sagt der Herr, wer Mann, Sohn, Kinder mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Ja, wir müssen zurück zur ersten Liebe. Wir haben immer ganz viele Ausreden. Mein Mann, der braucht mich morgens zum Frühstück. Also da kann ich alle 14 Tage nur kommen. Oder weißt du, solche blöden Ausreden, wo das Fleisch einfach nur mal quakt. Es macht mir Spaß, morgens am Frühstückstisch zu sitzen. Und deshalb suche ich Ausreden. Mein Mann ist schuld daran. Weißt du, da gibt es ganz viele Ausreden. Ich komme alle 14 Tage nur, weil ich brauche ja mal einen Tag, wo ich ausruhen muss. Und ich muss ja noch arbeiten. Da gibt es ganz viele Ausreden. Und diese Ausreden, die Bibel nennt das Fleisch. Nennt fleischlich gesinnte Christen, die dann ihr Deckmäntelchen haben, Ausflüchte. Meine Kinder, die kommen nur dann und dann mal. Aber ich bleib dann mal zu Hause. Unsere Kinder wissen, dass wir immer im Gottesdienst gehen. Das wussten die von klein auf. Und wir haben das nie versäumt. Und wenn unsere Kinder dann auch einmal nur hierher kommen, dann kommen sie alle mit in den Gottesdienst. Meine Enkelkinder auch. Ja, da gibt es überhaupt keine Ausreden. Wir müssen einfach wissen, was haben wir für Motive und warum sind die Motive so, wie sie da gerade sind? Ist diese Liebe erkaltet in uns, dass wir das als Deckmantel nehmen, der Frömmigkeit? Oder haben wir wirklich, hat der Herr gesagt, bleib jetzt zu Hause? Hat der Herr wirklich gesagt, die Gottesdienste versäumen ist nicht so schlimm? Hat er das wirklich gesagt? In der Bibel steht bei mir was anderes. Und besonders vor dem Ende der Weltzeit versäumt die Gottesdienste nicht. Ja? Versäumt die Gottesdienste nicht. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Und der Teufel kommt dann mit ganz vielen Ideen, wo man doch erstmal zu Hause bleibt. Und was du alles für Ausflüchte hast und wo du einfach denkst, das klingt doch gut. Aber vor Gott, ihm tut das einfach nur weh und er sagt dann auch nichts, er macht nichts, du machst einfach dein Ding. Und deshalb sagt er, meine Wege sind höher als deine Wege und komm in meine Wege hinein. Meine Wege bedeuten, der Gottesdienst geht vor und der Gottesdienst geht vor allem, geht vor Arbeit, geht vor allem, geht vor Prüfungen, geht vor allem. Ja, geht vor allem. Und was ich gelernt habe, ich meine, ich war ja auch mal jung, ne? Stell dir mal vor, ich war auch mal jung. Und mit 15 war ich schon allein in Hannover und habe eine Ausbildung gemacht. Und das erste Mal bin ich durch die Prüfung gefallen, weil ich zu faul war tatsächlich. Da musste ich lernen, ich muss auch lernen, ne? Das geht gar nicht anders. Aber ich hatte solche Prüfungsängste. Ich habe dann sogar das, was ich dann als Prüfung hatte, habe ich auswendig gelernt, damit es bloß nicht wieder schief geht. Ne? Das war so. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, Herr, ich lege dir das jetzt einfach hin, ich komme da sonst nicht durch. Und habe meine Gottesdienste nicht verpasst und habe nicht dann gelernt, wenn ich in Gottesdienst sollte, habe auch keine Nächte mehr durchgemacht, habe auch nicht dann gelernt, ich habe einfach gesagt, Herr, das, was ich kann, das lerne ich und du musst mir einfach helfen, diese Prüfungsängste zu überwinden. Ich bin Arzthelferin geworden. Nicht mit Bravour, war nicht die beste Note, aber ich bin Arzthelferin geworden, hab's geschafft, ja. Und ich hab's eigentlich nie wieder gebraucht. Diese Arzthelferin war nur eine Ausbildung, um in die nächste Ausbildung von Gott zu kommen. Das war einfach nur so eine Zeitverschiebung, bis ich in meine Berufung, in die Schule Gottes mehr kommen konnte, ja. Ich musste lernen, mit Menschen umzugehen. Ich war immer scheu, hatte keinen Bock. Telefon war für mich fürchterlich. Und als Arzthelferin muss ich immer telefonieren. Ja? Und ich musste immer freundlich sein, egal wie ich mich fühlte. Ich musste immer sagen, hallo, guten Morgen. Und ne, das war so meine Schule in dieser Welt. Aber das war meine Schule auch von Gott her. Und für mich war das dann ganz wichtig. Meine Chefin hat mir dann irgendwann mal das Zeugnis gegeben, Karin, ich vertraue dir so sehr, obwohl ich noch ganz jung war. Ne? Und sagst du, und deshalb möchte ich, dass du hinter mir sitzt, weil den anderen, das ist mir unangenehm in meinem Rücken. Und du schreibst auf, was ich dir diktiere. Ja, das waren dann immer die Diagnosen. Und damals, ich war erst 16, 17, ja. Und das war für mich dann schon, dachte ich, also irgendwie scheint ja doch Gott in mir zu sein. Sie hat Vertrauen zu einem 16-, 17-jähriges Mädchen. Ja? Und das war für mich wichtig. Und ich habe nie zurückgehalten und ich habe immer verkündet. Und ich habe auch meine Chefin vollgetextet mit dem, was ich mache. Dass ich als Jesus ist das Allerwichtigste. Und dann auch, als ich meinen Mann kennenlernte, ja, weil er liebt Jesus, deshalb sieht er auch so aus. Und er hatte lange Haare, langen Bart. Wir lieben Jesus. Und das ist das Allerwichtigste. Und davon möchte ich nie weichen. Wir gehen alle durch so etwas hindurch. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Puh. Also diese Prüfungen bewirken, dass wir bewährt werden im Glauben. Und das schenkt uns standhaftes Ausharren. Ist nicht Langmut, Geduld eine Frucht des Geistes? Und das können wir natürlich auch nicht lernen. Das können wir uns auch nicht erarbeiten, sondern da müssen wir einfach, ich lege mich immer wieder auf den Altar und sage, hier bin ich. Als ganzes Opfer lege ich mich auf deinen Altar. Lass das Fleisch brennen und bring deine Früchte in mir hervor. Weil ich kann es aus mir heraus nicht. Ich bin ein vollkommen ungeduldiger Mensch. Deshalb habe ich so hohen Blutdruck. Ein vollkommen ungeduldiger Mensch. Und diese Geduld, dieses Ausharren, das schafft nur Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das eine ist, was ich machen muss. Ich lege mich als Ganzopfer auf den Altar. Das mache ich sehr oft. Ja, wenn ich merke, da kommt es wieder, da muss ich mich regelrecht zwingen. Manchmal lege ich mich sogar auf den Boden oder ich knie mich hin und sage, Herr, nimm mich, lass das Fleisch brennen, lass es brennen, brenn das alles hinweg. All diese fleischliche Gesinnung, all das, wo noch Ärger ist, wo noch Sorge irgendwo hier rumkrabbelt, ha? Weg damit. Ich möchte wirklich in deine Ruhe eingehen. Ich möchte, da ist noch eine Ruhe vorhanden, steht in der Bibel. Und da will er uns reinbringen. Und dieses Ausharren, das brauchen wir für diese Zeit. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Bernd hat das ja letztens so schön im Vorwort gebracht. Damit es uns an nichts mangelt, sind wir in diesen Prüfungen. Damit es uns an nichts mangelt, sind wir im Feuer. Damit all das, was Mangel ist, verbrannt wird. Weil aus uns heraus schaffen wir das nicht, kein standhaftes Ausharren, keine Geduld. Aus uns heraus schaffen wir das nicht. Und deshalb hat er auch zu Paulus gesagt, der war so ähnlicher Typ wahrscheinlich wie ich, der sah das Herrliche, er sah und wollte unbedingt dahin, aber das Fleisch war immer im Weg. Und dann sagt er, oh, ich elender Mensch, wer kann mich denn noch erlösen? Und dann sagt er, Halleluja, hab Dank, Jesus Christus, unsere Erlösung, oder? Und das ist die Gnade. Und wo er sagt, Herr, Herr, hol mich doch raus aus dem Verprügeln, dass der Engel mich aufhört zu schlagen. Da war ein Engel, der hat ihn mit Fäusten geschlagen. Stellt euch mal vor. Und da bittet er, Herr, nimm diesen Engel weg, damit ich nicht länger mit Fäusten geschlagen werde. Und dann sagt Jesus, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Gnade ist in den Schwachen mächtig. Und das ist, was der Herr mir das ganze letzte Jahr, wenn ich rumgemault habe, gesagt habe. Das ganze letzte Jahr, wo ich auch wie Paulus, nimm doch diese Plagengeister von mir weg. Und dann sagt er immer wieder, Karin, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Gnade ist in den Schwachen mächtig. Dann sage ich, jo Herr, wie soll ich das denn jetzt machen? Hä? Wie komme ich denn jetzt in diese Gnade? Und dann sagt er, lass dich doch mal fallen. Ich sage, hä? Ich dachte, ich habe mich schon fallen lassen. Ja? Aber da ist immer wieder was, was einen dann immer wieder in eigener Kraft versucht, wie Münchhausen mit den Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Und das geht aber nicht. Wir können aus eigener Kraft da nicht raus, sondern das ist, wo er uns immer wieder reinbringt. Wir schaffen aus uns heraus es nicht, ihm wohlgefällig zu sein. Wir schaffen es aus uns heraus nicht, eine Braut Jesu Christi zu sein, ohne Flecken und ohne Runzel. Das schaffen wir nicht. So, und da komme ich jetzt zu diesem Punkt, dass wir erst mal wissen, dass wir eine Braut sind. Es hat bei mir lange gedauert, ehe ich das gerallt habe. Ich wusste, ich bin ein Kind des Allerhöchsten Gottes. Ist ja schon mal gut, ne? Ich bin ein Kind des Allerhöchsten Gottes. Und weil ich ein Kind des Allerhöchsten Gottes bin, bin ich frei von Sünde. Bin ich frei von der Sklaverei. Ich bin kein Sklave mehr, sondern ich bin ein Kind des Allerhöchsten Gottes. Ich muss nicht mehr sündigen. Das ist schon mal der erste Schritt. Klasse, oder? Und das ist das Erste, was du auch mal erkennst, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast. So, du bist frei von der Sklaverei der Sünde. Du bist rausgeliebt aus dem Machtbereich des Todes. Du bist versetzt, bist schon ein Kind des Allerhöchsten und du sitzt mit ihm da oben zur Rechten Gottes. Das ist eigentlich dein Platz. Das ist unser Erbe. Aber der Weg dahin, als Braut da oben zu sitzen, da gibt es Prüfungen, da gibt es immer wieder Läuterungen, da gibt es immer wieder, bist du bereit, dein Leben vollkommen aufzugeben für mich, fragt Jesus. Jedes Mal fragt er das, ja. Bist du wirklich bereit zu leiden für mich, zu sterben für mich, durchs Feuer zu gehen für mich? Bist du bereit? Glaubst du meinem Wort? Vertraust du meinem Wort? Oder sind da irgendwelche Zweifel? Denn ein Zweifler meine nicht, dass er irgendwas empfange. Oh Mann, schon dieses erste Jakobus, ne? Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, Mann, da habe ich aber ausgeschrien, jo, da habe ich immer... Herr, mir mangelt an Weisheit. Und dann steht in Sprüche, dann rufe zu der Weisheit. Weisheit sei meine Schwester, Klugheit meine Anvertraute. Das mache ich ganz oft. Das mache ich ganz oft. Weil mir mangelt es an Weisheit. Dir mangelt es auch an Weisheit. Aber weißt du, wenn Jesus Christus in dir wohnt, dann kommt er mit den 7 Geistern Gottes und ein Geist davon ist Weisheit. Er füllt all unseren Mangel aus. Da ist sogar die Weisheit. Als ich ungefähr 15 war, dann waren wir, oder 16 war ich da schon, da hatten wir so eine Freizeit in Österreich und mein Papa hat diese Freizeit geleitet, da hat er gepredigt. Und dann fragte er mich, Karin, ich wohnte schon nicht mehr zu Hause. Wir hatten dann halt nur, dass wir gemeinsam Urlaub machten. Karin, ich möchte dir gerne was schenken von mir. Was für eine Salbung möchtest du denn gerne haben? Und dann war sofort, war total spontan, Weisheit, Papa, bete für Weisheit. Und er hatte Tränen in den Augen, mein Vater. Also wer es nicht weiß, mein Vater ist Prediger, ist von Hermann Zeiss eingesetzt. Mein Vater hat mich eine Menge gelehrt und er war mein Lehrer, was Glauben anbelangt. Ja, und er hat dann, ja, das war so ein Geschenk, was er mir, ein geistliches Geschenk, was er mir geben wollte. Und ich sage, Papa, dann bete für Weisheit. Und das hat er gemacht. Und wisst ihr, ich habe regelrecht gemerkt, die Jahre danach, ich habe gemerkt, diese Gabe ist in mir wirklich dann gewachsen und gewachsen. Er hat mir was gegeben, eine geistliche Gabe übergeben. Und das ist das Wichtigste, ich habe sonst kein Erbe von ihm bekommen, aber das war das wichtigste und beste Erbe, was ich von meinem Vater bekommen habe. Ja, das war das Allerwichtigste und das sage ich heute noch und ich weiß, ich sehe ihn im Himmel wieder und das sage ich heute noch, danke Papa. Und du wirst wahrscheinlich immer noch für mich beten, dass ich in Weisheit wandle und nicht in der Torheit dieser Welt. Denn Weisheit mangelt uns doch allen, oder? Und da steht, dass wir dann bitten sollen. So erbitte er sie von Gott, der allen gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihnen gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Und das kennen wir ja alle, ne? Mal glaube ich, dann glaube ich wieder nicht. Da habe ich eine tolle Predigt gehört, wow, jetzt habe ich's. Und dann kommt der Alltag und dann ist wieder alles weg. Ja, das geht immer rauf und runter, wie eine Meereswoge, hin und her, hin und her. Und dann steht dann, und wer zweifelt, der meine nicht, dass er was bekomme. Also da war ich mal richtig verzweifelt, weil ich das so richtig gemerkt und gesehen habe in meinem Leben. Ich habe dann vor Gott gelegen, ich habe richtig geschrien, habe gesagt, Herr, ich will nicht mehr diese Meereswoge sein, hilf mir doch. Aus mir heraus kann ich überhaupt nicht standhaft sein. Ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht. Das geht immer hin und her. Und dann steht dann werde ich das alles überhaupt nicht erlangen, weil ich bin ja immer hin und her geworfen, oder? Also brauche ich Weisheit. Ich brauche eine Standhaftigkeit. Ich brauche die Ausdauer. Und die hole ich mir von wo? Von meinem Mann? Nö, ne? Von meinen Geschwistern? Nö. Die Quelle ist Jesus, oder? Die Quelle ist Jesus. Und die hole ich mir bei ihm ab. Die hole ich mir bei ihm ab. Und ich, weißt du, ich mache mal aus meinem Herz ja keine Mördergrube. Da wird alles ausgeleert. Und das schmeiße ich dann alles ans Kreuz. Ne? Das schmeiße ich dann alles ans Kreuz und sage, ja, tut mir leid, ich bin so blöd und ich habe da wieder, bin da reingefallen, habe diese blöden Lügen geglaubt und Mann, da war wieder Ärger und bomm, und dann schmeiße ich das alles ans Kreuz. Also da bemühe ich nicht noch irgendeinen Seelsorger, der dann auch noch mit dem ganzen Mist auch noch klarkommen muss, ne? Sondern ich schmeiße das ans Kreuz, Halleluja. Ich schmeiße das alles ans Kreuz. Und im Laufe der Jahre ist dann immer weniger geworden, Halleluja. Ja? Dann waren dann schon ganz viele Abstände, dass ich gar nicht mehr so jeden Tag alles ans Kreuz schmeißen musste. Sondern dann kam es schon mal eine Woche, manchmal einen Monat, wo dann wieder sowas pluppt, ne? Aber schmeiß es ans Kreuz, denn da gehört es hin. Und deshalb habe ich von klein auf, ich habe ziemlich schnell gelernt, also einen Seelsorger brauche ich nicht. Also ich habe mir gelesen, Jesus ist mein Fürbitter. Er tut sogar Fürbitte für mich. Und wenn ich ihm alles, wenn ich mein Herz bei ihm ausschütte, er braucht nicht mal erst Psychologie studieren, was die heutige Seelsorger, die studieren Psychologie und haben dann das Wissen dieser Erde und können den Menschen gar nicht helfen, sondern da hat der Teufel, das ist Yin und Yang, gut und böse, die Frucht ist da hineingekommen und mit dieser Frucht manipulieren sie dann die armen Patienten. Ja, und dann werden die nie frei, sondern die werden immer abhängig von irgendeinem Seelsorger, von irgendeinem Menschen, von irgendwelchen Pillen. Und das ist nicht der Plan Gottes. Deshalb möchte er uns zurückbringen zu ihm. Denn er ist die Hoffnung meiner Herrlichkeit. Und er hat mich geschaffen. Er hat meine Seele geschaffen. Und er kann meine Seele heilen. Das kann kein Seelenklempner. Die haben das nur studiert und haben nur das blöde Wissen von Freud drin, der sowieso ballaballa war. Ich meine, der war selber so kaputt, oder? Er versuchte, seine Seele zu heilen, indem er rumpionierte. Wie kann man das denn da machen? Und dann hast du ganz kaputte Seelen und dann kriegst du dann die Pille, damit du dich ein bisschen wohler fühlst. Und das ist aber doch kein Ausweg, sondern das ist der Geist dieser Welt. Das ist die Torheit dieser Welt und dadurch wirst du nicht geheilt. Und deshalb bringt er dich zurück wieder zum Ursprung. Also schütte dein Herz bei Jesus aus. Er ist der Heiler deiner Seele. Denn er ist der Liebhaber deiner Seele. Und nur er, der dich geschaffen hat, kann dich wieder vollkommen wiederherstellen, oder? Also ein Automechaniker, der muss sogar diese Marke richtig kennen, wo er dann der beste Mechaniker ist. Für Mercedes werden die richtig ausgebildet, damit er genau weiß, wie ein Mercedes hergestellt wird und weiß ganz genau, wie er den auch wieder reparieren kann. Und Jesus Christus hat uns geschaffen. Der hat uns mit dem Vater gebildet und er weiß ganz genau, er kennt jedes Organ, er kennt jede Zelle und er weiß alles. Er kennt jede Gehirnströmungen, er kennt alles. Und deshalb kann er dich vollkommen, hörst du, vollkommen wiederherstellen. Halleluja, da brauchst du nicht mal ein Gerät, sondern er kennt dich. Er kennt dich. Er weiß ganz genau, wo es hakt. Er weiß ganz genau, wo irgendwas nicht in Ordnung ist. Und deshalb ist er mein allerbester Arzt. Deshalb will ich keinen anderen mehr. Ich will nur Jesus, weil er weiß das ganz genau. Er weiß ganz genau. Und was er mir in den letzten Jahren so erklärt hat, das ist, dass die ganzen Krankheiten aus kaputter Seele kommt. Also der Seelenklempner ist Jesus, okay? Und dann hat er uns noch den Heiligen Geist geschenkt, der dann uns sogar hilft, zu schreien, zu stöhnen, das rauszuschreien, was der Seele so wehtut. Er übernimmt das sogar. Er seufzt durch uns, sodass diese ganzen Schmerzen in der Seele, dass sie rausgehen. Esoteriker versuchen das dann durch Lachen, durch Weinen, durch Schreien, durch den Urschrei. Da ist alles ein bisschen Wahrheit drin. Aber das ist alles Lüge vom Teufel. Weil der, der uns hergestellt hat, der ist sogar in uns und der repariert uns. Und deshalb ist das genau das, was Annette sagt. Wenn wir auch mal hier rumrollen, lass uns einfach rollen, okay? Ja? Wenn wir hier einfach mal schreien, lass uns einfach schreien. Lass uns einfach heil werden. Lass uns einfach in dieses Hospital Jesu Christi kommen. Er möchte uns wiederherstellen. Und das ist, was ich Freitag richtig hörte. Er setzt Frequenzen frei. Und dann haben wir viel in anderen Sprachen gesungen. Und ich hörte regelrecht, wie er sagte, das sind die Frequenzen, die heilen. Der Teufel hat Frequenzen in die Welt gesetzt. G5, die machen die Seele kaputt. Die machen den Körper kaputt. Aber er hat uns Frequenzen. Er will uns Frequenzen geben, die heilen. Und das habe ich am Freitag gehört. Und dann waren wir viel öfters einfach da drin und haben versucht, diese Frequenz freizusetzen. Und wenn ich dann mal so hoch singe, dann halt ihr einfach die Ohren zu. Aber es ist einfach, das ist, um auch gegen die Archonten zu gehen, okay? Das ist nicht, um jetzt ein schönes Lied zu machen, sondern es ist, wir gehen gegen Mächte, gegen Gewalten, gegen die Finsternis an. Wir gehen nicht gegen Menschen an. Und wir machen etwas, das ist prophetisch. Wir sind eine prophetische Gemeinde. Wir sind keine Gemeinde, die jetzt so lange hier übt, bis ein schönes Lied hervorkommt. Sondern wir gehen hinein in den Geist. Und nur dieser Geist ist es, der uns heilt. Amen. So, er erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen ist unbeständig in allen seinen Wegen. Und da will ich raus. Ich will in die Beständigkeit Gottes hinein. Und du mit Sicherheit auch. Amen. Ja? Und in Römer können wir das so ähnlich lesen. In Römer Kapitel 5. Römer 5, 1 bis 5. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Bist du gerechtfertigt? Hast du Frieden mit Gott? Ja? Ich bin durch Jesus die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und das muss ich auch im Glauben erfassen. Ja? Mein alter Mensch, der wird nie gerechtfertigt, der muss sterben. Und der kann vor Gott nie vollkommen und auch nie schön werden. Der stirbt. Der ist nicht hier gemeint, sondern das ist der Geist aus Gottes Geist. Der soll übernehmen. Und dieser Geist aus Gottes Geist, der ist gerechtfertigt. Und dieser Geist aus Gottes Geist hat Frieden mit Jesus und mit dem Vater, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Deshalb hörst du mich immer quatschen und immer schreien: Herr, ich will deine Herrlichkeit sehen. Ja? Das ist diese Hoffnung. Da gehen wir hinein. Puh, dann fällt dieser alte Mensch, der ist tot. Ha, begraben, besiegt. Und der neue Mensch ist in dieser Hoffnung und diese Hoffnung bringt die Herrlichkeit hervor. Und die Herrlichkeit ist, dass da überhaupt kein Zweifel mehr ist. Die Herrlichkeit ist, dass wir so eins mit dem Vater sind, dass wir die gleichen Werke tun, die Jesus getan hat. Wir erwecken die Toten. Wir heilen die Kranken. Wir treiben die Dämonen aus. Denn wir sind die Hoffnung der Herrlichkeit für diese Welt. Deshalb sind wir hier. Und das ist die Braut. Und das ist, warum wir schwanger gehen. Denn die ganze Schöpfung ächzt und stöhnt und wartet auf das Offenbarwerden der Söhne. Wir gehen schwanger, dass die Söhne Gottes hervorgeboren werden. Das ist unsere Schwangerschaft. Das ist, womit die Braut schwanger geht. Dass die Söhne Gottes hervorgeboren werden. Denn die ganze Schöpfung ächzt und stöhnt. Römer 8. Römer ist ja ein so, da kannst du nur noch drüber predigen, oder? Das ist ja so, so herrlich, was da Paulus alles entdeckt hat, was er alles da aufgezeigt hat. 18. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit, deshalb gehen wir gerade durch Leiden, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Hallo! Das ist, wonach ich ausschreie. Das ist, wonach ich immer wieder rufe: Herr, komm mit der Salbung des Elia, dass die Herrlichkeit offenbar wird. Komm mit der Herrlichkeit auf deine Braut. Denn ohne diese Herrlichkeit haben wir keine Chance auf dieser Erde. Ich will kein Traktat geben, wo mein Zeugnis draufsteht, sondern ich will das Traktat sein. Ich möchte, dass die Leute hinter mir herlaufen, weil sie sagen: Du hast etwas, da ist ein Glanz, da ist eine Herrlichkeit, da ist etwas, das will ich haben. Und das ist mir vielleicht 2 oder 3 Mal passiert. Das ist viel zu wenig. Ja? Das ist viel zu wenig. Ich möchte, dass sie wirklich, wenn ich durch Rindeln gehe, dass die Leute sich umdrehen und sagen: Puh, wer geht denn da lang? Ist das ein Sohn Gottes? Ist das ein Engelwesen? Wir sollen erkannt werden als Söhne des allmächtigen Gottes. Und da liegt die ganze Schöpfung in Geburtswehen, steht da. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen. Und dieses Ding hier, ne, dieser Leib, ist auch der Vergänglichkeit unterworfen. Und deshalb haben wir diese blöden Dinge, dass die Muskeln nicht mehr so sind, als wäre ich 20. Dass die ganzen, dass da alles mal hier Aua macht und da Aua macht. Und ich kann nicht mehr über die Mauern springen, als wäre ich 15. Alles ist dieser Vergänglichkeit unterworfen, oder? Und das finden wir alle überhaupt nicht schön. Ne? Und das ist auch gar nicht Gottes Idee. Und dann denke ich immer wieder an meinen Mose. Ne? Das ist ja mein Vorbild geworden. Mose war 120 und war so stark wie 40. Mose hatte dieses Ding nicht auf der Nase. Mose musste auch nicht irgendwie sagen, hä, ich muss mein Hörgerät mal holen. Er war schon 120. Nein, er konnte richtig gut hören. Hä? Also Mose hatte überhaupt keine Krankheit. Der ist vollkommen gesund gestorben. Der ist vollkommen gesund gestorben. Der hatte kein Wehwehchen. Der musste alleine auf diesen Berg Nebo steigen, damit Gott ihn da holt. Hm? Der ist da hochgestiegen mit 120. Na und? Hm? So, und der war noch genauso stark, als wäre er 40. Der hat ein Riesenvolk, Millionenvolk, durch diese Wüste geleitet. Hm. Der ist da gelaufen, der hatte nicht mal ein Kamel oder sonst was, die sind da durchgelaufen. Und die liefen immer so lange, bis Gott sagte, hier könnt ihr euch erstmal niederlassen. Ja? Also der war stark. Und das ist meine Vision. Weil als ich dann hörte von Gott, dass ich ein Prophet bin, da sollte ich mich sagen, ja, und was mache ich jetzt? Wer bildet mich jetzt aus? Und dann sagte er, lies Mose. Lies Abraham. Da lernst du mich als Prophet kennen. Und das habe ich dann auch. Und dann habe ich das Vorbild genommen, logisch, ne? Habe gedacht, ja klar, und so möchte ich auch werden. Also wenn schon 120, dann aber ohne diesem Ding hier. Und ohne, dass hier Aua hier und Aua da. Hm? 120, okay. In voller Kraft, in voller Stärke. Puh. Und ich höre noch das Gras wachsen. Ich möchte wirklich wieder hinein in das, was Gott eigentlich verheißen hat. Er hat nicht gesagt, krank und schwach werde ich euch dann abholen. Das hat er gar nicht verheißen. Okay? Das ist gar nicht die Verheißung. Und deshalb möchte ich wieder dahin, was hat denn Gott verheißen? Wir gehen durch diese Anfechtung, damit wir stark werden, stark geworden im Kampf. Sie haben fremde Mächte in die Flucht geschlagen. Also wir gehen durch diese Prüfungen, um stark zu werden. Amen? Hm? Wenn schon 120, Mann, dann bin ich aber stark. Ha? Bin ich auch nicht zu schwach und sage, also so ein 10-Kilometer-Marsch, das kann ich nicht mehr. Hä? Sondern da muss was Neues in uns hinein, oder? Da müssen wieder Kräfte der zukünftigen Welt, und die sind vorhanden, stellt euch das mal vor. Was steht denn in Jakobus? Dass er diesen Mangel ja ausfüllt. Deshalb gehen wir durch diese Prüfungen, damit wir erkennen, oh Mann, hier und da habe ich Mangel. Und wenn wir durch Prüfungen gehen, dann mehr lernen wir aufs Wort zu merken. Dann studieren wir das Wort und denken, ha, das ist gar nicht Gottes Idee, was ich hier gerade durchleide. Das ist überhaupt nicht sein Plan. Warum nehme ich denn diesen Mist überhaupt an? Ha? Und die meisten wissen noch nicht mal, dass sie Braut sind. Und wenn sie Braut sind, dann wissen sie auch nicht, dass man sich vorbereiten muss. Und wenn sie sich dann vorbereiten sollen, wenn sie das mal hören, dann sagen, wie mache ich das denn jetzt? Wie soll ich mich denn vorbereiten? Dann steht doch in Offenbarung, denn die Braut hat sich bereitet. Oh Herr, jetzt weiß ich gerade, dass ich eine Braut bin und jetzt soll ich mich noch vorbereiten. Wie soll ich das denn machen? Und wenn du vielleicht nächstes Jahr kommst, dann bin ich gar nicht dabei. Kennst du solche Gedanken? Ja, als wir in Indien waren, und ich predige gerne über die Braut, Da habe ich so über das Hohelied gepredigt und da waren dann Inderinnen, die kamen anschließend heulend zu mir, haben noch nie von der Braut gehört und haben gesagt, und wenn der jetzt kommt, gehöre ich gar nicht dazu, weil sie ja noch nie davon gehört haben. Aber weißt du, Jesus sieht dein Herz und das habe ich denen auch gesagt. Ich sage, du bereitest jetzt einfach dein Herz vor, weil da ist ja so eine Sehnsucht, dass du eine Braut bist. Und er sieht dein Herz und er sieht dich, wie du danach ausschreist und er bereitet dich vor, weil du kannst dich nicht selber zubereiten. Ist das nicht, das ist Gnade. Das ist Gnade. Puh. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft, der Sterblichkeit zur Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Dieses Ding hier, was schon ja 67 wird. Das wird in einem Nu verändert, Halleluja. Und dann kriegt es eine neue Gestalt. Und das ist ewig. Und als Jesus Christus, er ist in den Himmel gefahren, so Maria durfte ihn nicht anfassen, als er auferstanden war, könnt ihr euch erinnern? Fasst mich jetzt nicht an, ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Und dann muss er zwischendurch zum Vater aufgefahren sein. Er ist dann, als er wieder zurückkam, durch Wände gegangen. Es war alles zugeschlossen. Und er hatte den Auferstehungsleib. Und er ist durch Zutüren. Und er stand dann plötzlich bei den Jüngern. Und dann sagt er sogar zu Thomas, komm, fass mich an. Da durfte er angefasst werden. Es war sein Auferstehungsleib. Aber man sah noch die Nägel, man sah noch alles, aber er hatte einen Auferstehungsleib. Und das ist meine Hoffnung der Herrlichkeit. Ich kriege einen neuen Leib, der nie wieder verrottet, der nie wieder krank ist, der nie wieder schwach ist. Man wird mich trotzdem noch erkennen. Aber ich habe einen neuen Leib. Mit diesem Leib kann ich durch Zutüren gehen. Mit diesem Leib kann ich plötzlich in Indien sein. Mit diesem neuen Auferstehungsleib, das ist der Herrlichkeitsleib. Puh, das ist meine Aussicht und das ist das Endziel. Das Endziel ist, dass er uns zur Braut, dass er uns vollkommen macht, dass er uns hineinbringt in seine Herrlichkeit und dass er uns einen unsterblichen Leib schenkt. Diese Vergänglichkeit wird verschlungen in den Sieg, wird in die Unvergänglichkeit verwandelt. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mit seufzt und mit in Wehen liegt jetzt. Aha, wir sind alle schwanger. Und die ganze Schöpfung sogar liegt in Wehen und seufzt und stöhnt. Und das ist, was du mitbekommst, auch wenn du durch die Wälder gehst, wie kaputt sie sind. Die Vögel, die nicht mehr so zwitschern wie früher. Die sind alle, die leiden mit. Die leiden alle mit. Und die leiden und die stöhnen und die schreien aus. Und schreien, wann werden die Söhne Gottes offenbar? Wann werden die Söhne Gottes offenbar? Und weißt du, das ist, wo du dich hineinbegeben musst. Dass du wirklich das hervorgebären willst und dass du zu einem Sohn werden willst. Dass du kein Kind mehr bist, das noch gewickelt werden muss, das noch einen Schnuller bekommt, weil es hier beleidigt wurde. Und da, wo ist mein Seelsorger? Wo ist ne? Davon will er uns jetzt erlösen. Er will uns zu Söhnen machen. Er will uns rausholen aus der Kinderstunde. Er will uns hineinbringen. Er hat ja, selbst unser lieber Paulus, muss ich euch denn schon wieder nur Milchnahrung geben? Seid ihr noch nicht so weit, feste Nahrung zu nehmen? Muss ich denn schon wieder in Geburtswehen gehen, weil ihr noch nicht fähig seid? Er kannte das, diese Geburtswehen. Er kannte das, ja? Und selbst das ist, wo wir drin sind, warum wir schwanger gehen. Damit alle, weißt du, ja klar gibt es Hindernisse, warum die Gemeinde noch nicht so herrlich ist. Warum gibt es Hindernisse, warum ist die Gemeinde noch nicht gefüllt? Ja, da gibt es Hindernisse. Und das größte Hindernis bist du. Bin ich. Deshalb hat er mir gesagt, ich kann noch nicht kommen mit der Herrlichkeit. Da suchst du und dann denkst du und dann hast du tolle Predigten, hast tolle Antworten gehört. Ha, wo gibt's denn hier noch ein Hindernis? Warum ist die Gemeinde noch nicht voll? Der ist schuld, der ist schuld, der, das ist schuld. Nee, du bist schuld. Ich bin schuld. Ich habe mich nicht als Ganzopfer hingelegt. Ich brenne noch nicht. Da gibt's noch Fleisch. Da gibt es noch etwas, was Gott nicht verherrlicht. Ja? Ich meine, ich bin ja schon wie lange dabei? Und dann habe ich gesagt, Herr, und dann ist nur ein Überrest da. Und dann siehst du diesen Überrest, siehst du dann so diese kleine Gemeinde, die jetzt hier ist. Und das hat auch Elia gesehen, oder? Der hat gesagt, ich bin als Einziger übrig geblieben. Ja, ich bin als Einziger übrig geblieben. Und dann lesen wir in Römer wieder, ne? In Römer, da steht das dann so schön, dass da nur so ein Überrest, dass da nur so ein Überrest da ist. Das sagt er erstmal, guck mal, Römer 9, Vers 27, Jesaja aber ruft über Israel aus. Wenn die Zahl der Kinder Israels wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur der Überrest gerettet werden. Was wir jetzt auch sehen, Israel ist so klein und ist so ein kleiner Haufen dort in diesem kleinen Land. Und da wird gesiebt und da gibt es Läuterung und die gehen durchs Feuer. Und da, die haben die Verheißung, dass die die schlimmste Trübsal erleben werden. Aber Gott wird sie aus diesem Trübsal herausholen, wenn sie ihn kennenlernen. Und auch da wird ein Überrest, ja, es wird nur ein Überrest da sein. Also wir gehen alle durchs Feuer. Und du siehst jetzt gerade nur, du bist hier 2025 und siehst jetzt, das ist jetzt die Braut, okay. Das ist aber eine kleine Braut, ne? Aber du musst sehen, über Jahrtausende wurde der Überrest gebildet. Wenn du liest, und das hat mich mal geschockt, dann sagen die zum Ende hin, Maranatha, der Herr kommt bald. Das war vor 2000 Jahren. Verstehst du? Maranatha, der Herr kommt bald. Und natürlich habe ich darüber gebrütet, weil ich von klein auf, ich habe nichts anderes gehört. So bin ich groß geworden. Mach dich bereit, Karin, du bist die Braut. Mach dich bereit, denn Jesus kommt bald. Jetzt bin ich 67. Er ist noch nicht da. Und dann lese ich 2000 Jahre und die sagen, der Herr kommt bald. Und die sind gestorben und wo ist er denn? Aber jede Generation musste sich als Braut bereiten. Jede Generation ist durchs Feuer durchgegangen. Jede Generation über Jahrtausende, über Jahrhunderte. Und wenn ich jetzt die Märtyrer lese, dann weiß ich, was die erlitten haben. Und das haben wir alle noch nie erlitten. Und das ist Braut. Die gehen durch die Schwierigkeiten hindurch und sie wissen, mein Erlöser lebt. Und das ist der Überrest, der ausharrt. Deshalb brauchst du Bewährung. Deshalb brauchst du Standhaftigkeit. Deshalb darfst du nicht abhauen, wenn es heißt, Geld ist nichts mehr wert. Puh, die Banken geben mir kein Geld mehr. Nee, du musst einen Chip nehmen. Unter die Haut, habe ich gehört, darf ich jetzt nichts machen. Was mache ich denn jetzt? Und Bargeld, jetzt nehmen die noch nicht mal mein Bargeld an. Was mache ich denn jetzt? Deshalb wird hier gepredigt über Elia. Es wird eine Zeit der Dürre sein. Es wird eine Zeit des Hungers sein. Es wird eine Zeit sein, wo du nur noch Jesus Christus hast und Jesus allein. Du musst ihm vertrauen. Du musst ihm glauben. Da ist keiner, der dir Geld leihen kann, weil es kein Geld vielleicht mehr gibt. Ja, die machen jetzt hier ein fürchterliches Theater wie den Migranten. Das ist alles nur Ablenkung. Was die wirklich vorhaben, ist an der Wirtschaft rumdrehen. Und was die wirklich vorhaben, ist, dass das Geld bald nichts mehr wert ist. So, und du wirst jetzt abgelenkt. Migranten, daddel, 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 daddel. Lass doch die Migranten... Segne sie einfach. Was geht's mich an? du bist ja nicht mehr von dieser Welt. Segne sie und die Migranten sollen alle gerettet werden, sollen zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Was geht's mich an? Wo die dran drehen, ist in der Schraube, wo du nicht anders mehr kannst, damit auch die Auserwählten vielleicht noch verführt werden. Puh, kein Geld mehr, keine Versorgung mehr. Da hat ein Prophet in Amerika, das hat Mira letztes Jahr gehört, der hat gesagt, wir gehen jetzt bald in eine Zeit hinein, wo du nicht mehr kaufen noch verkaufen kannst. Und dann wirst du einen Topf auf den Herd setzen und du wirst diesen Topf aufmachen und plötzlich ist da deine Suppe drin. Dann machst du ihn an. Und selbst wenn du kein Gas und kein Elektro mehr hast, weil alles abgestellt ist, dann macht der Herr einfach das Feuer an. Und die Suppe ist heiß. Und da ist es so schön, naiv zu sein wie ich. Und ich sage, ja, das glaube ich. Da musst du einfach sagen, okay, es gibt nichts, was unmöglich ist für Gott. Es ist ein Wunder, wie er mich errettet hat. Es gibt gar nichts, was unmöglich ist für ihn. Und hat er Elia an den Bach Kriet getan, bis er vertrocknet war, dann wird er für uns auch einen Bach Kriet haben. Dann wird er für uns Versorgung haben. Hat er Mose ausgerüstet, dass er sagt, ruf Manna vom Himmel und das Manna ist gekommen. Nimm deinen Stab und sprich oder schlage den Felsen und Wasser kommt heraus. Das sind meine Vorbilder. Und das werden wir erleben, wenn wir in der höchsten Not und Gefahr sind und wo nichts mehr, wo gar nichts mehr geht. Denn der Überrest kommt ins Feuer und wird geprüft, wer wirklich Braut ist. Und die Braut hält Stand. Dann kannst du nicht mehr arbeiten gehen, dann hast du kein Arbeitsverhältnis mehr, dann ist alles zu. Dann sitzt du zu Hause und machst O Corabandero Saradiera, Wanderadia, Weyano Hando. Dann können wir 24 Stunden Lobpreis und Anbetung machen. Ist das nicht klasse? Endlich! Halleluja! Keiner ist mehr beschäftigt. Wir können 24 Stunden Lobpreis und Anbetung ihm darbringen. Und die Herrlichkeit kommt. Und die Versorgung kommt. Glaubst du das? Ich glaube das. Ich glaube sowas, ich bin so naiv. Jesaja ruft über Israel aus, wenn die Zahl der Kinder Israels wäre wie Sand am Meer, so wird doch nur der Überrest errettet werden. Und dann steht in 11, Vers 4, nehmen wir lesen mal ab Vers 3. Da geht es um Elia. Elia, der sagt ja immer wieder, ich bin als Einziger übrig geblieben. Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre zerstört und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten mir nach dem Leben. So haben wir uns auch letztes Jahr gefühlt. Haben wir uns öfters gefühlt. Ja, und das ist dann die Botschaft, die wir dann immer wieder kriegen. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Männer übrig bleiben lassen, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. So ist nun auch in der heutigen Zeit ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. Es ist nicht dein Verdienst. Es sind nicht deine Werke. Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn aber um der Werke willen, so ist es nicht mehr Gnade, sonst ist es um der Werke willen. Wir sind aus Gnade gerettet. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Gnade ist in den Schwachen mächtig. Ja? Das ist, wo uns Gott hinführen möchte. Wir sind seine Braut. Haben wir noch nicht ganz gerallt. Er hat uns herausgerufen. Er hat uns auserwählt. Wir haben ihn nicht erwählt, er hat uns erwählt. Er hat uns erwählt. Und das hat er mir des Öfteren hier gesagt, dass wir seine Braut sind. Vor einigen Jahren, da kam einer, hatten wir hier eine Konferenz, und dann kam einer und sagte, Karin, ich habe dich jetzt das erste Mal kennengelernt und gesehen. Und als du vorhin Lobpreis gemacht hast, da hat der Herr zu mir gesagt, du bist seine Braut. Und für mich war das nichts Neues. Und da sagte ich, ja, toll, ne? Und weißt du, dann, das ging mir aber dann irgendwann nach. Und dann habe ich gedacht, ja, die meisten, die wissen das nicht, dass er uns auserwählt hat. Er hat mich hier auserwählt, ich bin seine Braut. Und er hat mir gesagt, ich soll euch zu Bräuten Christi machen. Ich soll euch vorbereiten, dass ihr die Braut Jesu Christi seid. Und deshalb könnt ihr nicht mehr gucken, gibt es vielleicht noch eine bessere Gemeinde? Gibt es irgendwo noch, wo ich mich besser fühle, wo ich noch ein bisschen mehr gekitzelt werde und wo ich noch mehr Gemeinschaft habe und wo meine Seele noch ein bisschen mehr zu Hause ist? Sondern da musst du, wir sollen unsere Bewährung, unsere Berufung und Bewährung in Christus festmachen. Und wir können nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen, okay? Und wenn du in die Jesusgemeinde gehörst, dann musst du das festmachen. Und dann sage ich dir, dann gehörst du zur Braut. Und dann darfst du auch wissen, dass du geprüft wirst. Und dass du mitgeschlagen wirst. Und dass du aber auch herrlich gemacht wirst. Aber du musst die Kosten überschlagen. Deshalb sage ich keinem, ja komm in die Jesusgemeinde, sage ich keinem. Das muss jeder selber von Gott hören. Denn mitgehangen, mitgefangen, wir sitzen in einem Boot. Einer trage des anderen Last. Und du merkst das, wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder mit. Dann bist du, das ist deine Verantwortung, das ist Agape, ihn mitzutragen, dieses Mitglied durchzutragen und mit hinein. Und wenn wir nochmal in Geburtswehen gehen, Amen. Aber hindurch zu gebären, dass wir alle zur Braut werden, dass wir alle herrlich werden, dass wir alle uns selber sterben und dass wir hineingehen in die vorbereiteten Werke, die Christus für uns bereitet hat. So ist nun auch jetzt in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnade. Aufgrund der Gnade. Also wir können uns selber nicht herrlich machen. Wir können uns selber nicht verändern. Das hat bei mir auch lange gedauert. Da kommt immer diese Selbstgerechtigkeit. Da kommt immer, du musst doch was tun. Man lässt sich ja nicht gerne was schenken, oder? Und deshalb haben auch ganz viele mit dem Heiligen Geist Probleme. Das ist ein Geschenk des Vaters an die Braut. Und du musst das Geschenk nur annehmen. Und viele haben da Probleme mit, einfach diese Kontrolle abzugeben. Wenn du den Heiligen Geist in dich aufnimmst und wenn du das Geschenk des Heiligen Geistes in dich aufnimmst, dann heißt das, lass dich einfach, tauche ein in den Heiligen Geist. Und er macht alles. Er bringt die Predigt hervor. Ich habe gestern nur gebetet, verstehst du? Und habe dann einfach ein paar Bibelstellen gesehen, habe aufgeschrieben, habe gedacht, aber, und also selbst bevor ich ins Bett ging, sage ich, Herr, ich weiß nicht, was da rauskommen soll, ne? Aber ich lasse mich dann einfach fallen. Ja? Ich lasse mich einfach fallen und bin überwältigt, wie der Heilige Geist das macht. Weil das bin ja nicht ich, sondern Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich tauche einfach ein in die Tiefen Gottes. Und er bringt es hervor. Und er gibt es, dass du es verdauen kannst. Wenn Karin hier ihre Weisheit weitergibt, verstehst du gar nichts. Und Gott sei Dank übergebe ich das dann immer alles im Heiligen Geist. Damit auch jeder was versteht. Ja? Weil meine Klugscheißerei, die braucht kein Mensch. Ja, was ich so verstanden habe, das braucht keiner, sondern der Heilige Geist ist der, der Verständnis gibt, der Einsicht gibt, der Offenbarung und Erkenntnis gibt. Und den Heiligen Geist, der ist uns geschenkt worden. Und da sind ganz viele, weil dieser alte Mensch ist so stolz, ein Geschenk anzunehmen. Und wir wollen doch immer irgendwas noch tun. Da ist sowas, ich muss doch was tun. Wie soll ich ihm denn jetzt wohlgefallen? Ich muss auch was tun. Und dann sagt er, nee, geh ins Grab, leg dich hin. Jesus hat 3 Tage im Grab gelegen und hat damit die Gesetzmäßigkeiten Gottes erfüllt. 3 Tage. Und unser alter Mensch soll da unten einfach am Grab bleiben. Der braucht nicht mehr auferstehen. Wer aufersteht, ist Christus in uns, die neue Schöpfung. Und danach ächzt und stehend, danach sehnt sich die ganze Schöpfung. Damit gehen wir schwanger. Das ist, woran die ganze, weißt du, wir können ja noch so schön predigen. Und dann gibt es jetzt Lehren, wie man die Bewegung macht, damit auch jeder, wie man sie predigt und wie das dann rüberkommt und was für Verrenkung man dabei macht. Und Gott sei Dank war ich schon immer dagegen und habe gesagt, mache ich nicht mit. Und zu mir hat dann auch der Heilige Geist gesagt, ich wollte tatsächlich, weil das ja so gang und gäbe war in den 70er Jahren, Bibelschule ist ganz wichtig. Und ich dachte, ich soll Missionarin werden, musste auf eine Bibelschule. Und dann habe ich mich angemeldet auf eine Bibelschule. Und dann schrieben die, mit 15 Jahren bist du zu jung für eine Bibelschule. Und dann, ja, und dann war es für mich vorbei. Und als ich dann später gehen wollte, waren alle Türen zu. Und Bernd sagt, Bibelschule? Nö, habe ich nicht gehört von Gott. Nö. Ne, ich wollte ihn auch überreden nach Hurlach oder so. Nö, habe ich nicht gehört von Gott. Nö. Und dann kommen wir so nach 25 Jahren, wo wir schon ausgebildet wurden vom Heiligen Geist und wo er uns seine Bibelschule gegeben hat, nach England zu Sharon Stone. Und die sagt dann, bevor ich euch kennenlerne, will ich erstmal über euch prophezeien. Der Herr hat es euch verboten, auf eine Bibelschule zu gehen. Denn ich selber wollte eure Bibelschule sein. Aha. Ah ja. Ne, ich habe mir ganz viele Fragen, die wurden nicht immer sofort beantwortet. Da gingen manchmal 25 Jahre so ins Land. Und dann wurde was beantwortet. Aber ich habe gemerkt, ich war doch im Wind des Herrn. Ich war doch in seiner Schule. Und ich habe Dinge gelernt, die mir keine Bibelschule geben konnte. Und ich bin durch Tiefen gegangen. Und ich wurde geprüft und auf meinem Angesicht und durch Weinen und durch Schmerz habe ich gelernt, dass das Wort Gottes wahr ist und dass sein Wort nicht lügt. Das konnte mir keine Bibelschule geben, sondern wenn ich hier predige, dann predige ich aus dem Erlebnis Gottes heraus. Das, was ich erlebt habe, da kann ich sagen mit einer Begeisterung, sein Wort ist wahr. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Da ist nicht ein Wort, was nicht stimmt. Auch wenn Karin öfters mal gequakt hat, wo ist denn jetzt deine Verheißung? Dann musste Karin hinterher wieder auf die Knie gehen und Buße tun, weil er mir dann gezeigt hat, hier ist meine Verheißung. Und auch wenn es manchmal dauert, deshalb lernen wir jetzt ausharren. Diese Bewährung lernt ausharren, damit wir durchkommen durch diese Zeit, wo es weder Kaufen noch Verkaufen gibt und wo der Heilige Geist dich hinweht, wo er dich haben will. Die wollen die Flugzeuge abschaffen für uns. Ist nur noch für die Elite bald da. Die machen schon die Flughäfen, versuchen sie schon zu schließen. Also ist für mich Indien nicht mehr mit dem Flugzeug zu erreichen, sondern da ist das, wo die meisten ja gelacht haben, wenn ich das gesagt habe. Ich brauche einen Transportengel. Und unser Missionar in Indien, Ruben Moses, Moses, der Vater heißt Ruben, Ruben Ministry ist sein Dienst da. Ja. Moses, haben wir gesagt, er sagte, wann kommt ihr denn? Ich sagte, bete mit für den Transportengel, dann kommen wir. Ich sagte, mit dem Flugzeug komme ich nicht. Bete mit für den Transportengel. Ich weiß nicht, ob er es jetzt endlich macht. Ne? Aber, also wir brauchen wirklich diese Transportengel. Und wenn du auch die Kirchengeschichte liest und wenn du die Bibel liest und wenn du das Alte Testament liest und wenn du die Makkabäer liest, da waren da solche merkwürdigen Zeichen am Himmel. Da waren Schiffe am Himmel zu sehen, da waren Pferde am Himmel zu sehen und das waren Engelwesen. Und die haben sogar mit Krieg geführt für Israel. Und wisst ihr, nur weil wir das im Moment nicht sehen können, die gibt es immer noch. Die gibt es immer noch. Und in Amerika hat man komische Zeichen am Himmel gesehen. Und mir ist es vollkommen egal, was da, und wenn das Militär ist, mir ist es alles vollkommen egal. Ich weiß, es gibt Zeichen am Himmel und ich weiß, er hat einen feurigen Wagen, damit hat er Elia abgeholt. Und er sagt, er hat einen Wagen, die Wagen des Herrn sind 1000 mal 10.000. Da steht von Wagen. Die Wagen des Herrn sind 1000 mal 10.000. Für wen sind die denn? Ich denke für die Gemeinde, für die Ekklesia. Und wenn du irgendwo hin sollst, die Wagen des Herrn sind 1000 mal 10.000. Und wir sollen anfangen, mal das Wort Gottes zu studieren. Wir sollen anfangen zu glauben und nicht in diesem Jetzt und Hier zu leben und in diesem kleinen Denken. Herr, weißt du, da waren dann Missionare, die haben sich impfen lassen, weil sie sonst nicht nach Afrika fliegen konnten. Und jetzt sind sie nicht mehr zu gebrauchen für das Werk Jesu Christi. Das ist doch nicht, was Gott sagt. Der sagt doch nicht, hör, was der Satan sagt, nimm die Spritze, dann kannst du weiterhin mein Wort verkündigen. Da passt doch was nicht, oder? Sondern das sind Prüfungen, das sind die Läuterungen, wovon die Bibel spricht. Und die Braut, die hat jetzt eine Prüfung hinter sich. Und wir sind da drin, wir sind durchgegangen. Ich glaube, wir sind alle jetzt da durchgegangen, die wir hier sitzen, sind alle frei von dieser Impfung. Amen. So, wir sind da durchgegangen und da haben wir uns bewährt. Und der Herr sagt, hab keine Angst. Hab keine Angst. Ich vermag, dich hineinzubringen in Ausharren. Ich vermag es, in dir die Standhaftigkeit zu befestigen. Du schaffst es sowieso nicht. Amen. Du kannst es nicht aus dir heraus. Was du machst, du legst dich auf seinen Altar. Du sagst, hier bin ich, lass es brennen. Alles Fleischliche, alles Seelische, alles Irdische, weg. Und was bleibt, ist das, was Gold, was Silber ist. Das ist die Braut Jesu Christi. Und die soll hervorkommen. Diese Braut, die geprüft wurde in den Leiden. Die Söhne Gottes, die sollen hervorgeboren werden. Epheser steht, Epheser 5, Vers 26, da steht, damit er sie heilige. Wer ist denn er? Jesus, ja? Also er will die Braut, er will die Gemeinde heiligen. Du kannst dich nicht selber heiligen. Damit er sie heilige. Nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort. Also er hat uns auch gereinigt. Was du machen musst, du musst das Wort Gottes lesen. Ich lese gerade die Märtyrer und da waren ja einige, es war ja nicht nur Luther, Luther hat auf Deutsch die Bibel übersetzt, ja. Aber da war ja auch schon Wycliffe, der hat in England die Bibel auf Englisch übersetzt, weil die wussten, wie wichtig das ist, dass das Volk weiß, was in der Bibel steht, weil das ist doch das Wort. Und dann hat später noch einer das nochmal übersetzt und das sollte dann so sein, dass jeder, auch jeder Knecht und jeder diese Bibel auch haben durfte. Und der ist auf dem Scheiterhaufen gelandet. Das war die Prüfung für ihn. Ja, da wurde auch etwas, die gehen in Geburtswehen. Der hat etwas hervorgeboren, damit das Volk das Wort Gottes lernt. Weil wir müssen gewaschen werden durch das Wort, das Wort des Gottes. Das ist die Läuterung. Aber das müssen wir ja haben. Und da haben Menschen sich geopfert für, damit dieses Wort für jeden frei zugänglich ist. Ha? Das war ein Opfer. Luther wusste auch nicht, ob er gekillt wird. Der hat sich geopfert, damit das Wort für die Deutschen auf Deutsch zugänglich wird. Ha! Damit er sich selbst darstelle als eine Gemeinde, damit er sie sich selbst darstelle. Also Gott will uns selber darstellen. Das ist die Gemeinde, die wahre Ekklesia, die Braut. Die will er sich selber darstellen. Und deshalb reinigt er uns. Deshalb heiligt er uns. die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Also wenn du das jetzt anguckst, da sagst du, Herr, ich bin nicht ohne Flecken, ohne Runzel. Oder? Und wenn du das schon wärst, dann wären wir nicht mehr hier. Henoch wandelte mit Gott und ward nicht mehr gesehen. Ja? Wenn wir ohne Flecken und ohne Runzeln sind, dann wären wir ihm entgegengerückt. Und das ist, warum wir das jetzt aushalten und warum wir Ja sagen, Herr, ich will diese Prüfung, ich will sie bestehen, ich will da durch. Amen? Ja? Darum die Läuterung. Und das ist das Endziel, ist unsere Heiligung. Und diese Heiligung, die nimmt er für uns durch. Du kannst dich nicht mal selber heiligen. Du kannst zwar fasten und wie früher, die haben sich selbst kasteit, gebracht hat es denen gar nichts, bis Luther erkannt hat, dass er aus Gnade gerettet wurde. Seine ganze Kasteiung hat ihm nichts gebracht. Und auch Fasten. Es ist gut, wenn du dein Fleisch kreuzigst, aber es wird dich nicht heiliger machen. Es ist nicht das Fasten, was dich in die Heiligung bringt, okay? Sondern faste nur, sonst wirst du irgendein religiöser Spinner. Faste nur, wenn Gott sagt, das ist, warum du jetzt wirklich mal 21 Tage oder vielleicht auch nur 3 Tage oder 2 Tage fasten sollst. Hör auf Gott! Und höre auch nicht auf irgendeine Gemeinschaft, die jetzt sagt, jetzt lass uns mal alle, 40 Tage haben wir hier auch gemacht. Und dann hat jeder so gefastet, wie er gerade konnte, wie er gerade wollte, hat vielleicht auch ein bisschen was gebracht. Und ich war auch wieder in Versuchung und sagte zu Bernd, wollen wir nicht mal wieder 40 Tage? Er sagte, nee, ich nicht, kannst ja fasten. Ja? Und dann frage ich mich dann, Karin, warum willst du das? Und dann kommt dann, ja, weil ich stark werden will im Geist. Weil ich überwinden will. Da sagt er, ja, dann überwinde doch. Mach doch, wenn du das meinst, dann mach doch. Er hat ja recht, verstehst du? Ne? Und wenn Gott das sagt, dann mache ich das auch. Und so soll jeder wirklich frei sein. Aber mach es nicht, um jetzt eine bessere und stärkere Persönlichkeit zu werden. Und dann vielleicht, oh, und dann passieren durch dich dann die Wunderheilungen. Und dann wirst du stolz. Und dann hilft das wieder alles gar nichts. Dann wirst du wieder geprüft, dann wirst du wieder geschlagen. Und dann hat das alles nichts geholfen. Dann bist du stolz geworden, weil durch dich jetzt die ganzen Wunderheilungen passieren. Weil durch dieses Fasten tatsächlich etwas freigesetzt wurde. Also höre auf Gott. Höre, was er jetzt sagt. Das ist jetzt, wir können, wie Annette schon sagt, das konnten wir früher vielleicht alles mal so machen. Da haben wir mal dies und mal das gemacht. Aber jetzt sollen wir hinein, um zu hören, was Gott sagt. Und wir sollen tun, was Gott tut. Und wir sollen nicht, weil irgendeine Gemeinschaft sagt, jetzt machen wir das mal alle gemeinsam. Sondern jetzt sollen wir alle mündig werden. Er möchte, dass die Söhne hervorkommen und dass die Söhne hören, was ist jetzt dran. Und dass wirklich der Sohn hört, was möchte Gott für diese Zeit. Und vielleicht ist es einfach nur dran, 24 Stunden Lobpreis zu machen. Indem wir alle von morgens bis abends und zwischendurch singst du ein Lied, zwischendurch hast du Psalmen und zwischendurch, und wenn das die ganze Gemeinde macht, da kommen genauso viele Kräfte und werden genauso viele Kräfte freigesetzt, als wenn du jetzt 24 Stunden gefastet hättest. Und wir können nicht immer, hier ist ein Rezeptbuch und das hat jetzt geholfen und das machen wir jetzt so weiter. Sondern wir müssen jetzt hören, was ist dran für diese Zeit. Und Freitag und Dienstag hatte ich das schon, wo ich gehört habe, Gott hat dieser Jesusgemeinde ein Mandat gegeben. Und das wurde von vielen Propheten bestätigt. Und das Mandat ist Lobpreis und Anbetung. Und der Herr sagt, in Johannes 4 kann man das auch lesen, diese Konservation, also wo diese Gemeinschaft am samaritischen Brunnen. Jesus mit der samaritischen Frau, dieser Sünderin. Und wo sie dann endlich merkt, er ist ein Prophet. Und da sagst du, du bist ja ein Prophet. Und dann, na, wo die dann anfängt, ha, jetzt sag mir mal, wir beten da an und ihr sagt, wir sollen da anbeten. Und was? Ne, plötzlich kommt die, er ist ein Prophet und kommt auf Anbetung. Und Jesus sagt, was heißt ihr, auf welchem Berg anbeten? Darum geht es gar nicht. Sondern er sucht Anbeter. Und er sagt, er hat so eine Sehnsucht. Er sucht Anbeter, die ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Er sucht Anbeter, die ihn anbeten im Geist. Und wenn du nicht weißt, was im Geist ist, also dann musst du wissen, und das kann keiner aus dem Fleisch. Das kann keine irgendeine Konfession. Und wenn du bei den Baptisten bist, wo das verboten ist, in anderen Sprachen zu beten, da hast du Pech. Dann betest du ihn nicht an im Geist. Dann kannst du gar nicht beten im Geist. Dann gehörst du nicht zu den Anbetern. Also dann bist du in der vollkommen falschen Gemeinschaft. Dann musst du unbedingt weg aus so einer Gemeinschaft. Denn er sucht Anbeter, die ihn anbeten im Geist. Und in der Wahrheit. Und die Wahrheit, dann gibt er sogar hier, Paulus gibt dann auch so, wir sollen ihn anbeten, wir sollen in Psalmen ihm zusingen, wir sollen im Herzen ihn anbeten, wir sollen Dank sagen. Und das 24 Stunden lang, oder? Das sind die wahren Anbeter. 24 Stunden lang. Und dann, weißt du, das hat er uns schon vor fast 30 Jahren gesagt. Und ich suche und suche und habe versucht mit anderen Denominationen, mit Baptisten aus, wo wir dachten, jetzt sind wir eins geworden. Lass uns doch hier Lobpreis und Anbetung machen. Oh, jetzt haben wir andere Freunde gefunden. Lass uns doch hier 24 Stunden. Nö. Bam, Tür ging zu. Nö. Also kriegst du das nicht hin. Und dann kommt Jutta und sagt, warum machen wir denn nicht Dienstag? Warum machen wir nicht einfach, jeder betet Gott an, wie er kann. Jeder betet Gott an, wie er kann. Und immer, wenn wir daran erinnert werden, du machst es beim Spülen, du machst es beim Putzen, du machst es im Auto, du machst es, wenn du aufstehst, wenn du dich ins Bett legst, du wirst wach, du bist ein Anbeter. Du bist ein Anbeter und er hat dieser Gemeinde ein Mandat gegeben, Anbetung und Lobpreis freizusetzen. Und das ist nicht, was die Welt sich unter Lobpreis und Anbetung vorstellt, sondern dann singen wir manchmal in den höchsten Tönen, manchmal brummen wir, weil es ein ganz tiefes C ist und holt die Herrlichkeit hervor. Oh, Korobondoro Saraguandra Takradia. Das ist wahre Anbetung. Wir machen, was Gott sagt. Und wir kommen hinein in Anbetung, wo auch, weißt du, als ich Freitag hier in der Anbetung war, da hörte ich, ich soll die Engel rufen, weil da ist ein Krieg in der Himmelswelt. Ich soll die Engel rufen, weil wir kriegen das alle nicht hin. Und ich soll einfach die Engel rufen. Was die im Parlament machen, die kloppen sich da, weil die einfach im Fleisch, die sind alle, und das ist einfach der Krieg in der Himmelswelt, was jetzt hier im Parlament in Berlin zu sehen ist. Das ist Krieg in der Himmelswelt. Und wir kriegen das durch unsere Gebete auch nicht hin. Und das sind so viele irdische, seelische, dämonische Gebete, die dann auch noch die ganze Mist auch noch unterstützen. Und deshalb sollen wir das nicht. Und ich hörte, ruf die Engel, ruf die Engel, ruf die Engel rein, ruf die Engel. Das haben wir gemacht. Und dann sind wir mehr in Anbetung, in Gorobondera Saraguanda gegangen, ja? Und wir sind da hineingegangen, was Gott sagt. Und das sah ich. Ich sah regelrecht, wie diese großen, starken, mächtigen Krieger kommen. Wie die kommen. Und das ist, wozu er uns Mandat gegeben hat. Dadurch können wir Deutschland verändern. Wenn wir da gehorsam sind, wenn wir das machen, was Gott sagt. Und nicht, was wir denken, sondern was Gott sagt, wenn wir in seine Anbetung gehen. Ja, wenn ich im Lobpreis bin, das sehe ich, dann spüre ich und dann weiß ich, aha, hier geht's jetzt lang. Wo war ich denn hier? Damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad, das im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Fleck noch Runzel noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Das ist unser Endziel. Er will uns tadellos machen, denn die Braut soll ihm identisch sein. Die, weißt du, es werden nicht alle, es sind nicht alle Braut, das ist dann tatsächlich ein Überrest. Die sind durchs Feuer hindurchgegangen und Johannes, in Offenbarung kann man das lesen, ich glaube in Johannes 6 steht das, wo da eine ganz große Schar steht und die stehen alle vor dem Thron und dann wird Johannes gefragt, wer sind die denn? Und dann sagt er zu dem Ältesten, der ihn fragt, das weiß ich nicht, sag du es mir. Und dann sagt dieser Engel oder Älteste, das sind die, die aus der großen Trübsal rausgekommen sind. Und sie haben ihre Kleider gewaschen im Blute des Lammes. Und jetzt denken alle Christen, Land auf, Land ab, wir müssen alle durch die große Trübsal hindurch. Und mir hat Gott gesagt, die Braut nicht. Die Braut, die sich bereitet hat, braucht die Trübsal, die braucht nicht durch die Trübsal gehen. Sie ist nicht für das Zorngericht bestimmt. Und die große Zahl, die da vor dem Thron steht, die haben ihre Kleider nicht gewaschen gehabt. Die haben nicht erkannt, dass sie Braut sind und sie haben sich nicht bereitet. Aber sie haben ihr Leben Jesus gegeben und deshalb sind sie alle gerettet. Aber sie sind nicht Braut. Die haben noch ihre Spiele geliebt, die haben noch ihre irdischen Sachen geliebt, die haben noch ihre Arbeit geliebt, die haben noch alles hier unten, was irdisch ist, hatten so ein Verlangen nach den irdischen Dingen und war nicht frei. Also kam der Herr wie ein Dieb in der Nacht und hat die geholt, die vollkommen frei vom Irdischen sind. Und die wurden ihm entgegengerückt. Und dann gab es eine große Zahl, die alle Christen heißen, aus allen Denominationen eine Riesenschar. Und die haben angefangen zu schreien, wo ist denn die Braut plötzlich? Ich bin gar nicht dabei. Und dann werden die wach. Dann werden die wach. Und dann müssen die erkennen, der Antichrist steht auf und er wütet. Und er ist hinter dem Samen her, weil sie haben ihr Leben ja doch Jesus gegeben. Aber sie haben sich nicht als Braut bereitet. Sie waren nicht fähig, alles hinter sich zu lassen, sondern klebten noch an irdischen Dingen. Und deshalb sind sie hier und sie wachen auf. Und dann schreien sie, aber es ist zu spät. Und dann kommt die große Schar der Märtyrer. Und das ist, was Johannes sah. Sie gehen durch diese Märtyrerei hindurch. Sie erkennen, ich kann nicht mehr kaufen noch verkaufen. Ich kann nichts mehr tun. Und wenn ich nicht diese Nummer nehme, und wenn ich die Nummer nehme, dann ist das das Zeichen des Tieres und ich werde für immer verloren sein. Also gibt es nur noch Kopf ab. Also heißt es nur noch, und ich habe gehört, da gibt es eine Firma, die stellen Guillotinen her. Weil das ist schon alles vorbereitet für diese Zeit. Die stellen Guillotinen her. Ja? So, und deshalb, das ist nicht ein Märchen, was ich hier erzähle, sondern ich möchte, dass die Braut wach wird. Und dass man auch andere wachrüttelt. Es ist tatsächlich eine andere Zeit geworden. Wir können nicht mehr und denken, na ja, kann ich irgendwann immer noch mal. Nee, wir sind am Ende der Zeit angelangt. Und jetzt, was hervorgeboren werden soll, das ist die letzte Wehe. Ja, und wir sollen mit dieser Wehe das hervorgebären, die Söhne Gottes. Und wir sind nicht für das Zorngericht bestimmt. Und wenn wir das alles angucken, was jetzt gerade passiert und was auch gerade Elon Musk und was der alles, der zeigt, welchen Chip er eingesetzt haben möchte und was er für Wunder tun kann und alle können, die Blinden können wieder sehen, die Lahmen können wieder gehen. Das kann der Satan machen mit einem Chip im Gehirn. Ja? Und das ist all das, was wir sehen. Es ist alles vorbereitet für den Geist des Antichristen. Und da ich nicht für diesen Zorn bestimmt bin, ist all diese Entrückung auch ganz nah. Also diese Riesenzahl, die vor dem Thron steht, die müssen ihre Kleider waschen durch das Blut des Lammes. Da kannst du dich nicht mehr durchmogeln und tun, als wärst du so weise und so heilig und so gut und hättest was für Erlebnisse. Da kannst du nicht mehr mogeln, sondern da, jetzt ist die Wahrheit gefragt. Jetzt musst du offenbar werden. Jetzt kommt alles ans Licht. Legt ab alle Lüge, steht da. Und redet miteinander die Wahrheit. Das ist die Braut, die lügt nicht mehr, sondern die redet miteinander die Wahrheit. Sie ist vollkommen ohne Tadel. Und jetzt gehen wir zum Schluss noch. Hohelied 8, Vers 5. Wer ist sie, die daher raufkommt von der Wüste, gestützt auf ihren Geliebten? Wer ist die, die daher raufkommt? Das ist die Braut Jesu Christi. Wo kommt die denn raus? Aus der Wüste. Als Jesus in die Wüste geschickt wurde, da wurde er in die Prüfung geschickt, oder? Nach der Taufe hat der Heilige Geist ist auf ihn gekommen und er nimmt Jesus und bringt ihn in die Wüste. Und in dieser Wüste wird er geprüft. Und wenn wir seine Braut sind, dann werden wir die Prüfungen Jesu Christi bestehen müssen. Und das ist, wo die Braut jetzt gerade noch drin ist. Das sind die Prüfungen, das ist die Läuterung. Sie kommt raus aus der Wüste. Sie kommt raus aus dieser Läuterung. Sie kommt raus aus all dem, aus diesen Leiden. Sie ist jetzt durch. Halleluja. Und wie sieht man sie angelehnt an ihren Geliebten? Da gibt es nichts anderes mehr als Jesus und Jesus und Jesus allein. Jesus, mein Versorger. Er schenkt mir das Essen. Jesus, mein Heiler. Er ist mein Arzt. Jesus, an ihm hänge ich. Jesus und Jesus allein. Er ist der Liebhaber meiner Seele. Ich brauche nichts anderes mehr. Das ist die Braut, die da herauskommt aus der Wüste. Sie hat die Prüfung bestanden. Und sie ist noch Jesus. Das ist dieses Jahr. Wo die Braut jetzt rauskommt aus der Wüste, angelehnt an ihren Liebhaber. Amen.